Kann man nicht leicht heben, wenn du mal rüber weg,
einfach mal lucken.
Ja, das Warten hat ein Ende. Herzlich willkommen zum erneuten brüderlichen Zusammensein. Mein Name ist Felix Groß und ich begrüße euch zur dritten Folge von unserem Podcast Einfach mal Luppen. Ja, dritte Folge. Für mich schon ein sehr großer Erfolg, dass wir es so weit geschafft haben. Wer hätte das gedacht? Und wenn ich von wir spreche, dann gehört ja noch jemand dazu. Auch wenn das Ding, glaube ich, auch laufen würde, wenn ich das hier alleine mache und auch genauso interessant wäre. Aber trotzdem ist auch er wieder dabei, auch wenn ich sagen muss, er ist leicht zu spät zur Aufnahme erschienen, so um die 20 Minuten, aber das kann er vielleicht gleich nochmal selbst erklären. Mein Bruderherz, Toni Groß, bist du da?
Ich bin da, ich entschuldige mich direkt mal fürs zu spät kommen, ich habe mich zu sehr an die spanische Mentalität gewöhnt, deswegen 20 Minuten zu spät ist nicht zu spät, zumindest hier nicht, aber auch ich begrüße dich natürlich recht herzlich und all unsere Zuhörer wieder und wir, glaube ich, haben ein ganz cooles Programm, wir haben ein paar witzige Geschichten, aber glaube ich, haben heute auch den Anlässen entsprechend ein paar ernste Themen mitgebracht, an denen man aktuell einfach nicht herumkommt. Aber natürlich zunächst mal, wie geht's dir, mein Junge?
Ja, danke der Nachfrage, mir geht's gut. Du sagst ernste Themen, da habe ich auch gerade eins. Das bedeutet Abstiegskampf, in dem ich mich gerade mit meinem Verein Union Berlin befinde. Für mich keine neue Situation. Hatte ich in Bremen schon circa 5 Jahre gehabt, Abstiegskampf in der ersten Liga. Die Zeit ist auch gerade wieder. Ist immer
ja, gut, da sieht es ja auch noch schlechter aus.
Das ist richtig, weil da bin ich ja zurzeit nicht. Ja, es ist immer eine intensive Zeit, so ein Abstiegskampf. Da nimmt man auch immer ein bisschen was mit nach Hause. Ist auch gerade mental anstrengend. Aber durch die Erfahrung, die ich da auch schon habe aus Bremen, kann ich da mittlerweile auch ganz gut umgehen. Und deswegen kann ich auch sagen, dass es mir gut geht, auch wenn auch noch gerade ein kleines Problem habe. Und zwar habe ich hier bei mir in der Siedlung läufige Hündin unterwegs und da ist mein Hund, der Barney, ein bisschen,
angespannt.
Ein bisschen angespannt zurzeit. Und so war es auch, dass ich vor ein paar Tagen dann so gegen 23 Uhr, wo es dann auch schon dunkel war, ihn dann mal 20 Minuten gesucht habe. Er war einfach mal
abgehauen. Aber wusstest du das vorher dann schon, dass da willige Hündinnen unterwegs sind?
Ja, vor allem dann auch ein williger Hund, nämlich meiner. Aber irgendwann stand er dann im Dunkeln einfach wieder vor mir und habe ich ihn wieder mit nach Hause genommen. Seitdem sitzt die Leine relativ fest.
Da frage ich mich natürlich, was ist schwieriger? Was ist schwieriger? Abstiegskampf oder dann den Barney wiederzufinden, wenn er willig ist?
Das hält sich die Waage. Aber jetzt ist die Leine relativ fest am Abend. Jetzt bleibt er alleine. Nee, aber sonst, wie gesagt, geht's mir gut. Wie ist es bei dir?
Du, gut. Alles in Ordnung. Alle gesund. Ich habe mein Podcast-Zimmer geändert. Also ich
Nein, erklär.
Ich gebe dem Podcast immer mehr Bedeutung. Ich sitze jetzt hier in unserem Schlafzimmer. Das ist so. Ist jetzt nicht so, dass ich abhau, wenn es den Podcast gibt. Ab jetzt hauen alle anderen ab, wenn ich den mache. Weil das war schon so ein bisschen trist da hinten, ja. Und dann noch immer mit dir sprechen. Also das war schon zäh. Aber jetzt fühle ich mich hier deutlich wohler. Und nein, ansonsten ist alles in Ordnung. War heute ein lockeres Ründchen.
Du könntest ja theoretisch auch einfach so ein Podcast-Haus bauen, so nebenan.
Könnte ich theoretisch, aber mache ich noch nicht. Das ist dann, wenn wir die Millionenmarke überschreiten an Hörern, ne? Also es liegt an euch da draußen. Nein, ich habe heute die Tennissaison.
Das ist doch mal eine Challenge.
Ich habe die Tennissaison eingeleitet. Ich komme quasi frisch vom Court. Wir hatten heute einen freien Tag. Dazu muss man ja erklären, dass wir jeweils montags aufzeichnen und die habe ich genutzt, um ein bisschen Tennis zu spielen. Leon war auch dabei und hat großen Spaß gemacht. Ansonsten ist alles in Ordnung. Wir gehen jetzt in die letzte Trainingswoche, bevor es auch bei uns dann endlich mal losgeht und wieder um Punkte geht.
Ich wollte gerade sagen, Boxen, Tennis, irgendwann musst du ja mal wieder Fußball spielen. Ne?
Ja, habe ich ja parallel immer, aber bisher nur trainiert. Jetzt freuen wir uns natürlich, wenn es nächste Woche dann mal wieder auch um ein paar Punkte geht. Nee, ansonsten, wie gesagt, waren jetzt 4 Trainingswochen. Ich gehe quasi mit 3 Punkten schon ins erste Spiel. Das erkläre ich dir gerne kurz. Wir haben mal am vergangenen Samstag so ein Spiel so ein bisschen ja kopiert. Wir haben ja jetzt ewig kein Spiel gehabt und haben dann in dem Stadion, an dem wir Sonntag spielen werden, sprich dem Stadion, wo eigentlich unsere zweite Mannschaft spielt, wo wir spielen ohne Zuschauer, ohne was auch immer, haben wir quasi ein internes Testspiel gehabt. Und das habe ich natürlich mit meiner Mannschaft komplett souverän im Elfmeterschießen gewonnen. Und deswegen sind das schon gefühlt 3 Punkte. Ich habe auch geschossen, ja.
Hast du dich diesmal getraut, ja? Nicht wie im Finale 2012.
Ich habe mich getraut, ich habe getroffen. Also die nächsten Situationen für Elfmeter können kommen. Von daher, nee, alles in Ordnung. Aber du hast es ja vorhin schon bei euch angesprochen, 1-1 gegen Schalke. Ich habe Teile davon gesehen und muss sagen, im Endeffekt eigentlich nur 1-1, oder? Wie hast du das mitbekommen? Du hast ja auch genauso nur zugeguckt wie ich.
Ja, ich war quasi in der ersten Reihe. Ich durfte ins Stadion, aber ja, halt nur auf die Bank. Ja, kann man so sagen. Also das Spiel hätten wir gewinnen können, / müssen, von den Chancen her, die wir hatten. Und ja, in der Phase, wo Schalke sich auch befindet, war das ein schlagbarer Gegner. Aber ja, jeden Punkt nimmt man dann irgendwo auch mit im Abstiegskampf. Und jetzt sind noch 4 Spiele. Da wird es nochmal heiß hergehen. Aber ich bin weiterhin optimistisch, dass wir da unser Ziel erreichen. Ja, bei euch ist ja anders. Ihr fangt ja am Wochenende wieder an. Gegen wen spielt ihr jetzt nochmal?
Eibar. Wir spielen gegen Eibar am Sonntag.
Musst du überlegen, ja? Okay.
Ja, habe ich schnell geschaltet jetzt. Wir spielen Sonntag 19:30 gegen Eibar. Aber es geht ja dann wirklich hier, dadurch, dass wir jetzt zu spät anfangen, im 3-4-Tages-Rhythmus. Jetzt, wir haben noch 11 Ligaspiele, werden die gespielt. Sprich, wenn wir uns das nächste Mal hören hier in 2 Wochen, dann sind wir schon wieder 3 Spiele schlauer. Von daher, es wird jetzt ein ordentlicher Rhythmus. Aber nochmal zurück zu eurer Situation. Ich habe ja, weiß nicht, du kannst dich erinnern, ich habe dir ja vor circa, keine Ahnung, 6-7 Wochen schon ganz entspannt zum Klassenhalt gratuliert. Was ja eigentlich auch auf dem ersten Blick relativ logisch war. Jetzt ist es dann doch irgendwie, ich glaube 4 Punkte sind zum Relegationsplatz irgendwie doch nochmal eng geworden. Ihr habt jetzt, glaube ich, aus 7 Spielen nur 2 Punkte geholt. Und da kündige ich doch direkt mal eine Kategorie an, denn da habe ich noch eine Frage dazu.
Der königliche Unterschied.
Der königliche Unterschied. Und zwar würde mich mal interessieren, in so einer Phase jetzt, wo es schwierig ist, wo es ja mit Punkten einfach auch nicht funktioniert, wo ihr jetzt nicht gut rausgekommen seid, obwohl ich, wie gesagt, erst das letzte Spiel gegen Schalke, vor allem die erste Halbzeit, wirklich eine der besseren fand. Wie wird das aufgenommen bei euch, diese Ergebnisse, dieses doch nochmal irgendwie reinrutschen in den Abstiegskampf? War das die ganze Zeit irgendwie euer Thema oder ist man jetzt doch irgendwie überrascht, da nochmal mit drin zu sein? Und anschließend die Frage, wie ist in so einer Phase so die Stimmung in der Mannschaft, im ganzen Verein und vor allem auch von außen? Wird da, sag ich mal, von der Presse, wie ist es da eher ruhig, weil damit gerechnet wird, oder wird da jetzt schon ein bisschen auch mal draufgehauen, also im Vergleich jetzt auch zu hier? Das kann ich ja gleich nochmal ein bisschen widerlegen.
Ja, erstmal ist ja, wenn du 7 Spiele nicht gewinnst, dann ist die Stimmung immer irgendwo ein bisschen schlechter als normal, weil im Endeffekt machen Sieger am meisten Spaß und das wirkt sich dann schon auf die Stimmung aus. Grundsätzlich haben wir auch vor 7 Wochen nicht gesagt, dass wir durch sind. Wir wussten immer, dass wir da noch ein paar Siege brauchen, ein paar Punkte brauchen und deswegen das Ziel Klassenhalt stand davon von Spieltag 1 bei uns und wir wussten auch, dass es bis zum Ende eng sein kann und jetzt ist es auch eng. Von daher sind wir darauf vorbereitet. Ist aber, wie gesagt, schwierig, wenn du 7 Spiele nicht gewinnst, dann wirkt sich das schon aus. Aber ich glaube, die Situation, die wir jetzt haben, wenn man uns die Vor-der-Saison so gegeben hätte, hätten wir diese sofort unterschrieben und deswegen ist die Stimmung trotzdem optimistisch und alle glauben, dass wir das Ziel erreichen, glauben dran und wie gesagt, das wird zu machen sein und das schaffen wir auch, weil ich glaube, dass wir zumindest noch einen Sieg holen, der vielleicht dann auch schon reicht. Am besten 2, aber Auch von außen her, von
ja, gut, der Presse. Wenn die hinter euch so weitermachen, dann reicht ein Sieg, ja, das ist richtig. Aber also man hat schon noch das Gefühl bei euch, dass man sagt, okay, wir haben mit dieser Situation sowieso gerechnet und unser Denken muss sich jetzt nicht irgendwie verändern, so hoppala, wir sind im Abstiegskampf.
Nein, weil wir auch in jedem Spiel wissen, dass wir nicht unbedingt Favorit sind, deswegen wissen wir, dass wir auch dann mal in so eine Situation kommen, wo du mehrere Spiele am Stück nicht gewinnst und deswegen ist die Stimmung trotzdem gut und klar wird dann auch irgendwo öffentlich die Presse bei so einer Phase immer unruhig, die brauchen ja auch was zu schreiben und aber das
also du bist entspannt, du schläfst noch gut, du hast keine Angst jetzt akut vor dem Abstieg.
Nee, habe ich nicht, Angst sowieso nicht und schlafen war schon immer eine große Stärke von mir, von daher habe ich da keine Probleme. Und
freut mich ganz,
wenn man dann ja auch noch optimistisch an die Sache geht, dann ist das auch kein großes Problem. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, es ist dann schon.
Ja, ich will ja auch nicht, dass die Nervosität wiederkommt. Ne? Du weißt ja, was Nervosität mit mir macht.
Das haben wir ja schon geklärt. Das müssen wir jetzt nicht
nochmal. Bitte, fahr fort.
Das müssen wir nicht nochmal neu hier diskutieren. Nein, aber ich habe es am Anfang gesagt: Abstiegskampf ist immer eine intensive Zeit. Das ist dann nicht nur beim Training oder beim Spiel, das nimmst du auch mit nach Hause. Machst du dir den einen oder anderen Gedanken mehr, aber ja, die Erfahrung, wie gesagt, aus Bremen, die ich da hatte, die hilft mir schon, damit umzugehen und trotzdem optimistisch zu bleiben und auch relativ entspannt zu bleiben. Und wie gesagt, wir schaffen das. Ja, aber das ist ja, also das ist, ich verstehe, dass du mich fragst, weil Abschiedskampf, damit hast du ja in deiner Karriere noch gar nichts zu tun gehabt. Aber dann kann das ich ja gleich mal andersrum fragen. Wie sieht es dann aus im Titelkampf? Also klar, wie soll es jetzt aussehen? Es gab lange keine Spiele, aber wie ist da die Stimmung bei euch? Alles auf den Titel fokussiert?
Ja, absolut. Also das war ja die ganze Saison unser Ziel. Und das hat ja nichts damit, also dieses Abschiedskampf, dieses Existenzielle, natürlich kennt man das nicht. Aber wie man sich vorstellen kann, ist der Druck hier natürlich nochmal ein anderer. Und da ist zweiter Platz ja quasi wie Abstiegskampf. Zumindest von außen, was den Anspruch betrifft, und aber auch von uns, ne? Also da ist schon auch so, wenn du dann beispielsweise so wie wir jetzt kurz vor dem ganzen Corona-Ding da gewinnen wir gegen Barcelona, sind Erster und eine Woche später verlieren wir und sind wieder Zweiter. Also das ist einem dann schon auch richtig auf den Sack gegangen, muss man sagen, weil man natürlich irgendwie auf dieses Spiel da Barcelona mal hingefiebert hat, da konntest du sie überholen, hast sie überholt und dann eine Woche später bist du wieder dahinter, nur weil du es nicht transportiert kriegst ins nächste Spiel. Und da gibt es natürlich auch, ist A, die Stimmung nicht gut, weil einfach dieses Erfolgsdenken in jedem drin ist. Und natürlich gibt es von außen hier natürlich auch dann extrem auf die Mütze, was Presse betrifft.
Aber woran merkt man das dann innerhalb der Mannschaft? Dass der Druck steigt, merkt man das dann auch innerhalb?
Nee, nicht, dass der Druck steigt, der ist ja konstant hoch, aber jeder hat eben dieses absolute Erfolgsdenken und will dann natürlich auch Erster sein oder Erster bleiben und dann ist die Stimmung schon, also so nach den Spielen ist schon einfach dann nicht gut, weil jeder extrem genervt ist. Natürlich sagt man, okay, noch 11 Spiele, kannst es noch drehen, aber die ist dann einfach schlecht. Man merkt dann Enttäuschung im ganzen Verein und von außen wird dann, weil du auch genau natürlich weißt, was das wieder ausmacht, dass von außen wieder nur draufgehauen wird, dass irgendwas gesucht wird. Das ist ja überall das Gleiche, nur hier nochmal eine Stufe höher. Und ich kann das ja vergleichen von meinen früheren Stationen. Und da gibt es dann einfach auf die Mütze, da muss man sich mal duken und dann muss man wieder weitermachen.
Ja, das ist wohl das Leid eines auch erfolgreichen Fußballers, dass es ja da auch da mal auf die Mütze
absolut
gehen kann.
Absolut, es wird halt auch erwartet, dass du erfolgreich bist.
Das ist ja mal nicht läuft.
Das ist nicht zu ändern.
Was ja auch jetzt nicht nur im Fußball, sondern ich denke ja auch weltweit jetzt ein globales Thema ist, würde ich gerne mal in die nächste Rubrik packen, wo es durchaus jetzt auch mal ernst werden kann. Aktuell. Ja, große Überschrift, reicht eigentlich ein Wort, Rassismus. Ganz präsent das Thema gerade. Nicht nur wie im Fußball, wie gesagt. Du hast auch in der GQ ein Interview gegeben diese Woche, was ja auch in die Richtung geht. Ein paar Aussagen. Sag doch mal was dazu.
Ja, also es ist ja, also es war ja anscheinend immer extrem ein großes Thema und nie weg. Jeder hat das ja anders gefühlt oder gespürt und macht da ja irgendwie auch dann Erfahrung oder eben nicht damit oder in seinem Umfeld. Aber dass das jetzt, dass das beispielsweise jetzt, wenn man jetzt das Beispiel USA nimmt, dass das da so extrem verbreitet ist, das war mir nicht bewusst, muss ich sagen. Also man hat irgendwie immer mal, also irgendwie mal so ein Video gesehen, da hat man gedacht, okay, das ist natürlich eine große Schweinerei, aber man hat gehofft, dass es irgendwie Einzelfälle sind. Aber ich meine, wenn man jetzt gerade das Video von diesem George Floyd und vor allem noch viele andere Videos, die dann irgendwie damit irgendwie rausgekommen sind, ja, da fehlen einem irgendwie die Worte, ne? Also da weiß man nicht, ob man jetzt bei solchen Bildern ausrasten vor Wut soll oder heulen oder beides gleichzeitig. Daran sieht man, dass das leider wohl viel präsenter ist, als ich bisher dachte. Und das ist natürlich ja schrecklich, vor allem, wenn man selbst sich im Alltag gar nicht so viel Gedanken darüber macht, weil es für einen selbst, wenn man keine Erfahrung damit macht, im Umfeld einfach nicht existent ist. Ja, also jeder, der ein bisschen normal ist, der für den ist es ja auch kein Thema. Für den ist jeder absolut gleich und da werden keine Unterschiede gemacht. Und dann kriegt man mit, dass es da draußen wohl doch so präsent nach wie vor ist. Und das hat mich schon schockiert. Oder wie hast du die letzten Tage und Wochen, also wie das ja jetzt geht, irgendwie mitbekommen? Oder hast du ein anderes Gefühl vorher, dass es weniger ist?
Ja, erstmal grundsätzlich kann man ja sagen, dass man als normal denkender Mensch, da gibt's ja auch keine zwei Meinungen. Ich meine, das Thema ist jetzt gerade medial präsent, aber ich glaube, wirklich weg ist das Thema nie gewesen. Und wichtig ist es, glaube ich, das im Alltag auch ja zu leben und drüber zu sprechen und auch ja sich selbst zu überprüfen, wo kann man aktiv werden, nicht irgendwo wegzuschauen, wo kann ich eingreifen, die Situation zu erkennen. Und ich glaube, dass man zu 100% sagen kann, zu Menschen, die rassistisch sind, wenn die in den Spiegel schauen, dann sehen sie einen schlechten Menschen. Und ich würde jetzt gerne auch andere Wörter wählen, ja, vielleicht auch eine Beleidigung, aber das lassen wir hier mal weg. Aber dieses Gedankengut zu haben, das, wie gesagt, da kann es keine zwei Meinungen geben. Da muss was ganz gehörig falsch gelaufen sein. Und man kann ja einen Menschen nicht mögen, aber das ist ja egal, welche Hautfarbe das ist, oder nicht wegen der Hautfarbe. Das ist für mich auch, wie du sagst, Wahnsinn. Da weiß man nicht, wie man am besten reagiert, ob man heulen soll oder keine Ahnung. Hier war am vergangenen Wochenende eine Demonstration in Berlin, wo ich gerne hingegangen wäre auch. Ich war noch nie auf einer Demo, aber da wäre ich wirklich gerne hingegangen, weil ich einfach das Bedürfnis verspürt habe, irgendwo daran teilzunehmen und einfach was zu machen, das Gefühl haben, was dagegen zu tun. Und ich hoffe, dass viele dieses Gefühl haben, dass sie irgendwas dagegen tun wollen. Ich konnte leider nicht hingehen, weil wir diese Hygieneauflagen immer noch haben, und es waren ja schon über 10.000 Menschen. Aber jede Aktion dagegen ist gut. Ich glaube, das kann man als normal denkender Mensch wirklich nicht anders sehen, und man kann wirklich nur dazu aufrufen, im Alltag nicht wegzuschauen, das zu leben, dieses zu leben, dass es hoffentlich irgendwann auch mal vorbei ist mit dem ganzen Mist. Aber wir müssen aktiv sein, aktiv dagegen was machen, und egal wie, wenn man nur 4, 5 weitere Menschen damit erreicht, um da ein gewisses Umdenken stattfinden zu lassen, dann ist ja schon mal ein kleiner Teil getan. Und ja, gerade jetzt, wie gesagt, jetzt ist es medial präsent, aber wenn es dann mal wieder die Berichterstattung ein bisschen abebbt, dann muss es ja trotzdem im Alltag gelebt werden und die Denkweise muss sich ändern. Und wenn man ja als irgendwo Persönlichkeit, die in der Öffentlichkeit steht, auch diese Position nutzen kann, um auch vielleicht auch nur 5 oder 6 oder 7 Menschen irgendwo da beeinflussen kann und deren Denkweise ändert, dann ist ja schon mal ein Teil geschafft.
Absolut, absolut. Aber wie gesagt,
deswegen wichtig ist, dass es im Alltag gelebt wird.
Absolut, absolut. Und nicht nur gelebt, sondern einfach auch der Mund aufgemacht wird und wenn man irgendwas mitbekommt, einfach voll dagegen geht, weil anders verstehen es die Leute nicht. Und Man braucht natürlich aber auch, und das scheint ja auch zumindest mal nicht immer zu hundertprozentig gegeben, gerade da drüben jetzt natürlich auch jemand, der das vorlebt. Und das ja, ist natürlich auch wichtig, um Leute in die Richtung zu bringen. Aber Punkt. Ich glaube, das haben alle verstanden. Und,
Punkt. Ausrufezeichen.
Ja. Punkt, Ausrufezeichen und Themawechsel. Wir
ja, bitte.
Werden, auch wenn es nicht einfach ist, ein wenig positiver. Ich habe mir nach unserem letzten Podcast, wo mir sicher ein bisschen über mich lustig gemacht wurde, über mein Fernsehverhalten, wo wir über mein...
Zurecht.
ein bisschen noch zurecht, ja. Das ist richtig. Ist mir aber noch was eingefallen und das ist auch gleichzeitig eine Frage an dich. Weißt du, was wir damals als Kinder immer zusammen geguckt haben und es war das absolute Highlight des Wochenendes für uns und es hat nichts mit Fußball zu tun. Die Tipps gebe ich dir. Ansonsten kannst du jetzt mal überlegen.
Ich lasse dich jetzt einfach auflaufen, als ob wir das nicht kurz vorher besprochen haben. Es geht um Wrestling. Wir haben Wrestling geschaut und zwar haben wir das war das eine absolute Tradition. Ich glaube, es immer Freitag kam Wrestling eine Stunde und Samstag zwei Stunden und dadurch, dass es ja immer zu späterer Uhrzeit war, ja, und wir ja noch relativ jung waren und da schon ins Bett mussten, haben wir uns das immer aufgenommen. Und das Erste am nächsten Tag war, ohne sich überhaupt noch angezogen zu haben, ich glaube, mit der Decke auf die Couch gelegt und sofort die Aufnahme abgespielt und Wrestling geschaut. So war das doch, oder?
Habe ich mich richtig erinnert? Absolut, absolut. Natürlich immer, wir haben das teilweise über das ganze Wochenende gezogen, weil wir nicht alles auf einmal schauen wollten, weil wir uns das einfach lassen wollten, dass es nicht so schnell vorbei ist. Also es war eine coole Zeit und vor allem haben die uns, glaube ich, ein bisschen auch so ein bisschen auch verarscht aufs Deutsch gesagt, weil wir natürlich in unserem sehr, sehr Jugendlichen, ich glaube, da waren wir sehr jung, sehr Jugendlichen waren, natürlich gedacht haben, das ist alles echt. So, und dementsprechend...
Ist nicht echt.
Und dementsprechend haben wir...
Müssen wir jetzt die Illusion nehmen, dass das nicht echt ist?
Nein, pass auf. Und dementsprechend haben wir das natürlich auch in unserem Kinderzimmer nachgespielt, aber in echt natürlich.
Aber in echt.
Und da ist schon so der eine oder andere mal vom Hochbett runtergesprungen an den anderen. Und jetzt haben wir gedacht, boah, der tut ja wirklich weh, ey. Junge, Junge. Und da weiß ich auch noch, dass der eine oder andere dann auch mal sauer auf den anderen war, weil er wirklich mal zugehauen hat. Also das... Also
ich spüre auch noch den ein oder anderen bleibenden Schaden, sowohl bei mir als auch bei dir.
Ja, ich habe dich öfter am Kopf getroffen, wie du merkst. Nein, aber... Das war, also wir waren quasi jeweils das sogenannte Main Event. Also wir haben das eigentlich immer nachgespielt. Aber apropos Wrestling, wer waren da deine Lieblinge eigentlich noch? Also da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Boah, schwierig, schwierig. Jetzt direkt einfällt ist auf jeden Fall Undertaker, der ja irgendwie immer noch aktiv ist. Irgendwie da mit 88 Jahren. Sagen wir mal, das war mal ein geiler Moment, wenn das Licht ausgegangen ist und der andere Gänsehaut. Einfach im Ring stand.
Gänsehaut.
Absolute
immer
Gänsehaut.
Noch. Immer noch.
Sting fand ich gut, der diese weiße Maske oder dieses weiße Gesicht hatte.
Sting,
der
Weltklasse.
Der kam von der Hallendecke irgendwie.
Sting, Weltklasse. Sting,
Goldberg, Bill Goldberg war geil.
Sting, Finisher, Scorpion, Death Drop. Kann ich mich noch erinnern. Ja, Sting
den
war,
haben wir auch geübt.
Sting habe ich, ich weiß nicht, ob du dir das erinnern kannst. Sting hat dich alias Toni Kroos sehr oft geschlagen mit dem Finisher-Move. Aber Goldberg, ja, Goldberg. Finisher-Move, kennst du den noch?
Das Bier.
Das Bier, ganz stark.
Kopf voraus.
Ganz, ganz stark. Und wie du es eben schon angesprochen hast, auch für mich quasi der Goat of Wrestling, der Undertaker mit seinem Finisher Tombstone Piledriver. Auch da, also ich bin da...
Der hatte mehrere. Aber der hatte noch die irgendwie Jokeslam oder so.
Ja, Jokeslam hatten sie ja alle. Aber das war so sein Finisher-Move. Also das eine Anekdote aus unserer Kindheit, aus unserer TV-Kindheit.
Ja. Schön, dass du mich an die guten Zeiten erinnerst.
Ja, absolut. Das waren tolle Zeiten. Also das kann ich mir heute
Kindheit
nicht mehr vorstellen.
Schön. Muss man ja nochmal im Gesamten sagen, wir hatten eine schöne Kindheit.
Absolut.
Danke, Mama und Papa.
Ja, dass ihr uns das auf einer Kassette aufgenommen habt, Wrestling. Und nicht habt gucken lassen abends. Frechheit. Nein, aber kommen wir von dem einen Goat haben wir uns ja jetzt quasi geeinigt, dass es der Undertaker ist, oder?
Wir nehmen den Undertaker, der hat's verdient.
Ja, absolut. Aber Ric Flair war auch geil. Kennst du Ric Flair noch? Ja, einfach immer. Ja, genau. Genau, das war Ric Flair. Aber das nur nochmal zur Seite. Vom Goat, dem Undertaker, gibt es ja immer wieder die Diskussion, auch was andere Sportarten betrifft. Wer ist jetzt der Größte aller Zeiten? Und da, glaube ich, kann man sehr gut diskutieren. Und das machen wir doch jetzt einfach mal. Denn gerade da jetzt zuletzt mit der Basketball-Serie über Michael Jordan, The Last Dance, wurde ja so eine Diskussion entfacht irgendwie auch gerade im Basketball. Wer ist jetzt der Größte aller Zeiten? Ist es MJ? Ist es LeBron James? Ist es irgendein anderer? Hast du da eine Meinung dazu? Oder,
hast du die Doku geschaut?
Nee.
Nee.
Muss ich das dafür schauen?
Also, wenn wir jetzt über das Thema Größte aller Zeiten.
Ich möchte nicht über die Doku sprechen. Ich möchte nur über den Größten aller Zeiten sprechen.
Ja, ich habe sie gesehen, wenn du sie gesehen hättest, dann würde dich das auch beeinflussen in der Entscheidung, weil dann muss man Jordan sagen, aber ich finde das immer ein schwieriges Thema, weil es ist, man müsste sagen, also der Größte aller Zeiten ist so schwer zu sagen, weil dafür müsste man ja in jeder Zeit auch gelebt haben und das beurteilen können und es gibt vielleicht den Größten seiner Zeit oder seiner Generation, aber den Größten aller Zeiten, das ist, wer will das final beurteilen? Und im Endeffekt ist es sowieso ja auch immer dann noch Ansichtssache oder Sympathiefrage oder welchen Spielertyp mag ich lieber. Und aber ich sage ja, wenn du so eine Doku schaust, dann bist du auch beeinflusst. Und deswegen im Basketball würde ich mich, auch wenn ich ihn nicht wirklich bewusst habe, spielen sehen, auch gerade in seiner größten Zeit. Aber wenn du die Doku siehst, dann würde ich mich auf Michael Jordan festlegen.
Ja, ich widerspreche da nicht. Ich habe ihn natürlich auch, bin auch nicht aus der Zeit, wo ich ihn habe, noch oft live spielen sehen. Aber ich stelle noch was anderes zur Diskussion. Für mich ist LeBron James nicht mal der Beste der jetzigen Zeit. Da bin ich auch ganz ehrlich. Aber das ist, hat auch einen Grund.
Das ist doch, das haben wir doch schon wieder eine Überschrift. Wer ist es dann?
Nein, du hast es ja eben gesagt, es geht da einfach auch nach, was für ein Spielertyp mag ich, nach Sympathie und so weiter. Und für mich ist natürlich LeBron James ein überragender Basketballer, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber ich stelle beispielsweise Steph Curry oder Kawhi Leonard mindestens auf eine Stufe, weil ich den genauso gern beim Basketball zuschaue, weil die ebenso einige Titel gesammelt haben. Steph Curry beispielsweise, der vielfach bessere Shooter ist als LeBron James. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Ja,
das ist dann wieder eine Spielertypfrage, wen man lieber sieht.
Absolut, absolut. Das habe ich ja gesagt. Aber und Steph Curry schaue ich beispielsweise viel lieber zu als LeBron James. Und dazu ist es ja auch bei Steph Curry gepaart mit Erfolg. Es ist ja nicht nur so, dass es lieber zuschaust. Es ist absolut auch ein Teamplayer, ist ein Shooter, kann verteidigen, kann zum Korb ziehen. Kawhi Leonard, brauchen wir nicht diskutieren, hat einen oder anderen Titel in den letzten Jahren geholt, auch als Starspieler mit den Spurs, mit den Raptors jetzt zuletzt, was kaum jemand erwartet hatte. Von daher, da stelle ich die Diskussion, dass LeBron James natürlich einer der Besten aller Zeiten ist, aber in meinen Augen nicht mal ganz klar der Beste der jetzigen Zeit. Das ist meine Meinung. Das kannst du auch anders sehen oder eben nicht. Kannst du auch dazu gerne noch mal kurz äußern.
Ja, ich will noch jemanden erwähnen, der mir absolut gefällt oder gefallen hat. Und das kann man auch dann noch besser beurteilen, wenn man die Doku gesehen hat. Absolut geiler Typ, Dennis Rodman.
Ja.
Den würde ich auch zu meinen Top 3 zählen zumindest.
Zumindest vom Typen
absolute
her, ne?
Absolute Legende.
Vom Typen her zumindest. Typ. Sehr gut.
Dem hätte ich gerne mal zusammengespielt.
Ja, das glaube ich. Also ich habe die.
Aber gibt es da eine Sportart, wo du aus hundertprozentiger Überzeugung sagen kannst, das ist der Größte aller Zeiten in dieser Sportart, da kannst du dich zu 100% festlegen?
Ist das eine ernst gemeinte Frage?
Ja, ich weiß, dass du jetzt wieder mit Tennis kommst.
Ja, da komme ich nicht mit Tennis. Da gehe ich sogar noch eins weiter, muss ich sagen. Das ist für mich der größte Sportler aller Zeiten. Da kannst du von mir aus die alle Sportarten hier zusammen in einen Topf schmeißen und am Ende kommt Roger Federer raus. Das stelle ich auch jetzt nicht zur Diskussion übrigens. Das ist so. Das musst du so akzeptieren.
Ja, was ich zugestehen muss, ist, dass er wirklich, wenn ich sage, Roger in his prime sozusagen, hat er, glaube ich, alle geschlagen. Das glaube ich schon. In seiner besten Zeit, auf seinem höchsten Niveau, auf seinem Zenit sozusagen, glaube ich, da wäre es schwer geworden, jemanden zu finden, der ihn da geschlagen hätte. Außer natürlich mein absoluter Favorit, den ich immer hatte, Andy Roddick.
Ja, oder auch Tim Henman vielleicht. nein, aber...
Andy Roddick habe ich mir beim Tennis aber PlayStation genommen. Das war mein Lieblingsspieler.
Ja, ist auch ein guter Typ, aber nochmal zu Roger zurück. Also es geht mir auch gar nicht darum, einfach zu sagen, klar hätte den in seiner besten Zeit wahrscheinlich kaum jemand geschlagen, aber selbst wenn ihn jemand geschlagen hätte, weil jeder von diesen Größten aller Zeiten hat auch Spiele, Meisterschaften, was auch immer verloren. Aber es gibt keinen in meinen Augen, der alles so vereint als Sportler, wie man sein muss, wie er. Das ist A, erfolgreich, B, sieht es auch noch schön aus, was er macht, C, es ist ein überragender Typ geblieben, ist sozial unheimlich engagiert und so weiter und so fort. Also für mich ist das der Vorzeigesportler Nummer 1, an dem sich jeder orientieren kann. Und dass er nebenher erfolgreich ist, das brauchen wir, glaube ich, auch nicht zu diskutieren. Oder siehst du das im Tennis? Nee, siehst du nicht. Habe ich ja gesagt, stelle ich nicht
hab
zu.
Habe ich dir doch gesagt.
Stelle ich nicht zur Diskussion. Ja, willst du über Fußball sprechen?
Nee.
Was das Thema betrifft?
Ja, das ist Fußball, kannst du echt nicht sagen. Also, ich meine, auch da kann man ja sagen, wie war es früher, Leute wie Pelé oder Maradona hast du ja nie spielen sehen. Wo man nur hört, dass sie ja so geil waren, und deswegen können wir ja eigentlich nur über die aktuelle Zeit oder über die letzten 20 Jahre, sag ich mal, reden, und selbst da kann ich keinen sagen, der, wo ich sage, das war der allerbeste von allen.
Und ganz ehrlich, für mich ist es auch echt schwer bis unmöglich und manchmal auch nicht wirklich fair, das einfach in Mannschaftssportarten das zu machen. Also bei Einzelsportarten tue ich mich schon leichter, weil das dann wirklich der eine ist. Bei Mannschaftssportarten immer den Besten, der Beste, Einzelpreise, der Beste aller Zeiten, das interessiert mich echt eigentlich überhaupt nicht. Man weiß doch, wer überragend ist, wer Erfolg hatte und so weiter, aber man weiß auch, dass die, und das ist natürlich eine Phrase, aber die stimmt, ohne die Teams einfach nichts sind. Ja, also wenn der Roger oder weiß ich, irgendeine Einzelsportart, der muss dann halt zu Ende spielen, alleine. Null Hilfe, der muss es alleine machen. Die anderen haben immer noch irgendwo Hilfe, und deswegen finde ich so eine Diskussion in Mannschaftssportarten fehl am Platz, muss ich ehrlich sagen.
Aber dann können wir vielleicht sagen, oder dann sag mal vielleicht, wer dein bester Mitspieler aller Zeiten war.
Mein bester Mitspieler aller Zeiten.
Der beste Mitspieler deiner Karriere bis jetzt.
Ja, also ich habe ja, ich meine, du weißt das, ne, wo ich gespielt habe, hoffe ich zumindest. Und dass ich da immer mit überragenden Spielern zusammengespielt habe, das weißt du. Der Beste war Cristiano. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Und da brauche ich auch jetzt nicht groß...
Muss man akzeptieren.
Und da braucht man auch nicht groß erklären. Man hat gerade die letzten Jahre gesehen, was er geleistet hat, was er vor allem auch als Mitspieler hier geleistet hat. Punkt. Und jetzt kommen wir noch zu einer Einzelsportart, wo man diese Diskussion führen kann. Und da ist ja ganz klar, dass ich da einfach auch mehr Plan habe. Jetzt sind wir beim Golf. Ja, und für mich ist das, und das habe ich natürlich aus meiner Erfahrung, aus den hunderten Stunden Golf, die ich geschaut habe, ist das für mich einfach, ist das Bernhard Langer. Was lachst du? Ich kann dir das auch erklären.
Hast du gegoogelt, deutsche Golfer oder was?
Nein, ich kann dir das erklären. Ich mache jetzt mal so, wie der Klaas beim Fußball. Also ich finde das einfach, das, der hat den besten Putter. Den besten Caddy sowieso. Und?
Wer ist der Caddy?
Und? Der macht er doch selbst, oder nicht? Und der spielt einfach, sag ich mal, beim Abschlag einfach mit seinem 16er Eisen, da haut er die Dinger so lang wie kein anderer. Was sagst du dazu?
Alles klar. Ja, kann man ja
mal. Du jetzt als Laie.
Ja, erstmal möchte ich hinweisen auf dein Instagram-Profil. Da hast du, glaube ich, ein Video von einem Golfschlag von dir. Da kann man sich gerne mal angucken. Dann weiß man auch, wie es um deine Expertise bestellt ist im Golf. Ja, also da gibt es nur wieder für mich keine zwei Meinungen. Das ist natürlich der Tiger. Da gibt es wirklich keine Diskussion. Für den setze ich gerne mal von Donnerstag bis Sonntag. So lange geht nämlich immer ein Turnier im Golf, über 4 Tage. Für dich als Info sitze ich gerne mal die 4 Tage am Stück und schaue mir irgendwo auch einen Livestream an, um ihn spielen zu sehen. Das ist für mich, da bin ich richtiger Fan und das ist auch kaum eine Diskussion, dass er einer der größten oder der größte Golfer aller Zeiten ist. Und meine Aufgabe wird sein, dich in Zukunft wirklich mal zum Golf zu bekommen, weil das kann schon Spaß machen.
Ja, absolut. Absolut. Aber ich gehe nur, wie gesagt, ich gehe nur mit dem Goat Bernhard Langer. Also da gibt's nichts.
Ja, aber so lange spielt er, glaube ich, nicht mehr.
Ja, der kann schon noch. Der kann schon noch.
Haben wir noch eine Sportart, wo du Experte bist?
Ich bin ja eigentlich überall Experte, aber ich würde mal sagen, wir sparen uns noch ein bisschen was auf für bald kommen. Und das haben wir ja letztes Mal angekündigt. Und schon mal danke an alle, die Kommentare gesendet haben.
Wohin? Wohin nochmal? An welche Adresse?
An uns. Auch das, warte, das habe ich hier notiert. luppen@studio-bummens.de. Da seid ihr natürlich weiterhin eingeladen, Fragen und Kommentare zu diesem Podcast hier hinzuschicken. Deswegen, wir würden uns freuen. Wir geben uns Mühe, hier wieder welche einzubringen. Und in dem Fall haben wir 2 Stück heute ausgewählt. Und der erste kommt vom Leon, der nicht mein Sohn ist. Jedenfalls traue ich ihm das noch nicht zu. Und was hat Leon geschrieben?
Ja, von Leon vom 29. Mai. Servus erstmal an die Gebrüder Groß. Als großer und langjähriger Fan von Real Madrid würde mich interessieren, wie man intern innerhalb der Mannschaft so einen Champions-League-Sieg feiert. In Klammern Kabinenparty durch die Straßen des Austragungsortes feiern, etc. Außerdem würde mich interessieren, ob es in der Mannschaft, sowohl von Toni als auch von Felix, auch richtige Freundschaften außerhalb des Platzes gibt oder sich das gute Verständnis untereinander nur auf den Fußball beschränkt. Viele Grüße nach Madrid und Berlin, Leon. Leon, vielen Dank. Liebe Grüße. Das kannst du gleich mal beantworten. Ich würde die Frage vielleicht sogar einmal ein bisschen ausweiten. Ich meine, es sieht ja aktuell wieder so aus, dass Bayern mal wieder deutscher Meister wird. Du hast mit Bayern Titel gefeiert, jetzt mit Real Titel gefeiert. Wie wird bei beiden gefeiert? Gibt es da Unterschiede? Und wie laufen die Feiern da so ab?
Ja, also schon ein bisschen unterschiedlich, muss ich sagen. Also gerade hier in Madrid muss ich sagen, dass natürlich die Champions League-Siege unfassbare Momente sind. Also natürlich emotional, aber gerade dann auch es geht ja dann auf dem Platz los, ja, mit im Stadion, mit den Fans, die Family ist dabei und das sind ja einfach die größten Sachen, die du gewinnen kannst. Und ich habe das ja zumindest mit der Champions League bei Bayern nicht ganz so erlebt. Ich habe zwar die Champions League gewonnen, aber war ja im Finale oder im Halbfinale, ich glaube Viertelfinale vorher auch schon, verletzt und da erlebst du es natürlich so ein bisschen anders. Also ist natürlich auch ein toller Erfolg, weil du deinen Teil dazu beigetragen hast, aber wenn du selbst auf dem Platz stehst, ist das natürlich nochmal irgendwie eine ganz andere Emotion und die Momente sind echt schwer zu beschreiben. Es ist irgendwie das erste Mal auch so eine Leere, weil du es erstmal gar nicht so fassen kannst, dass du das erreicht hast, dass du das, wovon du geträumt hast, erreicht hast. Ja, und dann ist es eigentlich so, dass wir zumindest in Madrid das immer so gemacht haben, dass wir natürlich Stadion mit den Fans und Kabine, da wird schon ordentlich gefeiert, so dem einen oder anderen werden dann noch wieder aus der Emotion die Haare abrasiert. Also ich war da Gott sei Dank noch nie dabei. Und das eigentlich immer in der Nacht dann zurückgeflogen sind nach Madrid. Und natürlich ist es da auch im Flugzeug nicht leise, kann man sich einigermaßen vorstellen. Ja, die ersten auch wahrscheinlich so wie du, schon halb besoffen. Aber da kommen wir später nochmal dazu. Mein Highlight ist dann eigentlich so am nächsten Tag, und das durfte ich ja jetzt Gott sei Dank schon 3-mal erleben hier in Madrid und jedes Mal ist es trotzdem wieder
natürlich
wieder Wahnsinn. Erstmal ein Empfang in der Stadt, da gibt es so diesen Zibilis-Brunnen, wo man sich trifft, wo einfach massenhaft Fans kommen. Aber das absolute Highlight ist für mich jedes Mal abends das Stadion, wenn wenn wir einfach nur hinkommen und uns präsentieren am Tag nach dem Champions League-Sieg und trotzdem da 90.000 Leute sitzen, es ist dunkel, die hauen da eine Lasershow raus und du dann wirklich jeder einzeln aufgerufen wird und die Fans da ein Spektakel veranstalten. Also das ist jedes Mal absolute Gänsehaut und das wird
auch... Wenn davor die Nacht komplett durchgesoffen wurde, dann
ja, ist am nächsten Tag immer noch... Ja, da bin ich ja echt nicht so der Typ da. Ich feiere ja auch, also das vielleicht nicht ganz so emotional wie andere, aber innen drin sieht es mindestens genauso aus wie bei allen anderen. Aber ich bin ja jetzt nicht so der Trinker. Ja, ich bin jetzt wirklich nicht so der Trinker, zumindest nicht mehr.
So wie ich dich zum Golf bekommen muss, muss ich dich ja noch zum Alkohol bekommen.
Ja, nee, du hast mich davon wegbekommen, ja. Aber das werden wir am anderen Mal irgendwann auswerten. Aber das ist einfach der Wahnsinn, muss ich sagen. Also dieser Abend, dreimal durfte ich es erleben, in dem Stadion jetzt da einzulaufen und da muss ich sagen, da kriege ich jetzt hier auf meinem Stuhl noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Hier im Schlafzimmer kriege ich eine Gänsehaut, ja, wenn ich daran denke. Das sind wirklich so die größten Momente einfach hier gewesen und dass man einen kleinen Einblick bekommt, wie so die Feiern ablaufen. Aber
er hat ja auch mich gefragt.
Absolut.
Ich kann von einer großen Feier berichten. Das war der Aufstieg im letzten Jahr.
Warte mal ganz kurz. Opa möchte dazu was sagen.
Große Momente deiner Laufbahn.
Also wenn du jetzt hier wirklich vom Aufstieg sprechen möchtest, dann ist diese Kategorie Pflicht. So, schieß los.
Ja, nicht nur großer Moment, sondern mein größter Moment meiner Laufbahn war der Aufstieg letztes Jahr mit Union in die Bundesliga, was auch standesgemäß 3 Tage am Stück gefeiert wurde. Und da kann ich versprechen, dass da jeder vom Alkohol probiert hat. Und für die Bilder nicht gesehen haben, ich glaube, 10 Sekunden nach Abpfiff waren 20.000 Menschen auf dem Platz. Es war eine Freude, ein Glücklichsein in den Gesichtern, das zu sehen, mit den Fans da Arm in Arm zu feiern. Das war, ja, auch da kriege ich Gänsehaut, wenn ich darüber rede oder auch nur darüber nachdenke. Und Alkohol ist geflossen, die Kabine sah danach oder war danach nicht mehr wiederzuerkennen. Da war der eine oder andere Schaden hergerichtet worden. Was dann aber der große Abschluss auch der Feierei war, wir waren dann 2 Tage danach, auch wurden wir hier in Berlin vom Bürgermeister empfangen im Roten Rathaus, wo wir uns auch einigermaßen zusammenreißen mussten, weil auch da der Großteil auch schon mit 1-2 Promille angetreten ist. Und dann sind wir mit dem Schiff über die Spree bis hin zum Rathaus nach Köpenick und auch das war eine heitere Schiffsfahrt und dann da auch noch auf dem Rathausbalkon, das überhaupt einmal in der Karriere miterleben zu dürfen, das war für mich ganz, ganz groß. Und jetzt, wenn ich hier in Berlin durch die Stadt fahre und auch mal so an der Spree entlang mal fahre, dann kommen mir diese Bilder immer wieder in den Kopf. Und das wird man ein Leben lang nie vergessen, das kann ich versprechen.
Weißt du, was mir in den Kopf kommt, wenn ich an euren Aufstieg denke? Also A, habe ich natürlich auch mitgefiebert während des Spiels. Natürlich war natürlich da auch ausnahmsweise ein bisschen nervös, weil ich weiß noch, Stuttgart hat eigentlich auch nur ein Tor gebraucht, glaube ich, im Rückspiel. Aber was vor allem mir in den Kopf kommt, wenn ich daran denke, ist so der Tag, war es der Tag oder 2 Tage danach, keine Ahnung, wo euch nochmal den Fans im Stadion präsentiert hat, wo einer einfach...
2 Tage danach.
Wo einer, ja, noch schlimmer, dass es 2 Tage danach war, wo einer einfach, ich weiß nicht, also irgendwie ferngesteuert da reingegangen, gelaufen ist ins Stadion, den Ball in die Luft und da, weiß ich nicht, also einer war noch komplett voll und das warst du. Das muss ich sagen. Das muss ich jedem mal empfehlen. Ich weiß nicht, ob es das irgendwo zu sehen gibt. Da habe ich gedacht, also den kenne ich nicht.
Ja, das habe ich noch auf meinem...
Den kenne ich nicht, mit dem habe ich nichts zu tun.
Das ist auf meinem Instagram.
Mit dem will ich
auch
nichts zu tun
haben. Das war ganz witzig, da das war ganz witzig, als ich da eingelaufen bin. Da lag halt so ein Ball auf dem Boden. Ich dachte, jeder, der da einläuft, kriegt so einen Ball und soll ihn dann ins Publikum schießen. Aber im Nachhinein habe ich erfahren, da war ein Fan in der ersten Reihe, der den Ball verloren hatte. Den habe ich den Ball jetzt einfach mal komplett weggeschossen. aber
ja, dass du in dem Moment noch nicht denken konntest, das hat man dir angesehen. Also das war, also Junge, Junge.
Ja. Gut, ja, der Fan soll sich gerne melden, ich besorge einen neuen Ball.
Ja gut, das wird ja ein bisschen spät jetzt, ne? Aber gut, ja. Immerhin konntest du dich da hier jetzt noch mal entschuldigen. Ja, jetzt gehen wir noch auf die zweite Frage innerhalb der ersten Frage ein. Und zwar, da den Kollegen Leon ja auch interessieren würde, ob es in der Mannschaft auch richtige Freundschaften außerhalb des Platzes gibt oder sich das gute Verständnis untereinander auf dem Fußball beschränkt. Ja, fang du doch mal an.
Ja, gibt's. Also kann ich bestätigen, gibt's einige bei mir. Werde jetzt keine Namen nennen, weil dann vergisst man nachher einen und das ist dann auch doof. Aber es gibt's wirklich. Da waren ja auch ein paar auf meiner Hochzeit im letzten Jahr. Das ist ausgewählt und es.
Da war ich auch.
Da warst auch eingeladen, ausnahmsweise, ist richtig. Aber das gibt's. Ausgewählt und ja, auch im einstelligen Bereich, sage ich mal, aber ja, der Fußball hat mir einige Freunde beschert und da bin ich auch sehr, sehr froh drum und das sind auch Sachen, die über den Fußball hinaus gehen und auch in Zukunft gehen werden. Wie ist es bei dir?
Aber meinst du, ist es auch so, also ja, hier ist es einfach, natürlich, also natürlich, du weißt ja, wie es ist, man hat mit dem einen immer mehr zu tun als mit dem anderen, das ist ganz normal und den einen oder anderen sieht man dann auch mal außerhalb des Fußballs, aber der Großteil, muss ich sagen, zumindest bei mir, beschränkt sich schon auf den Fußball. Ich glaube, das hat aber auch so ein bisschen damit zu tun, dass wir natürlich hier auch, jetzt sage ich mal, im Gegensatz zu euch, ihr habt natürlich beispielsweise unter der Woche auch viel mehr Zeit. Oder dann mal, wenn Nationalmannschaft ist, hat man mal Zeit und vielleicht kommt es auch dadurch, dass eine oder andere Freundschaft vielleicht dort mehr gibt. Also man hat schon was miteinander zu tun, aber man verbringt eh so viel Zeit miteinander, das ist Wahnsinn. Du bist ja öfter mehr mit deinen Kollegen als mit der Familie, ja. Wenn du Wochenende spielst, unter der Woche reist du Champions League, Wochenende spielst du dann wieder, zwei Wochen später reist du eine Woche zur Nationalmannschaft. Also ich bin echt froh, wenn ich außerhalb des Fußballs auch zu Hause bin. Und trotzdem habe ich natürlich mit dem einen oder anderen mehr zu tun. Also bei der Nationalmannschaft verstehe ich mit Jo Kimmich beispielsweise sehr gut. Oder hier mit Eden Hazard, das hat auch mit den Kids zu tun, ja. Also seine Kids gehen auf die gleiche Schule und haben das gleiche Alter. Einer zumindest wie Leon, die wohnen zusätzlich hier 100 Meter von uns entfernt. Da ist es oft so, ja, dass Leon ist bei denen drüben, die sind bei uns oder was auch immer. Also über die Kinder, die verbinden ja auch und da hat man dem einen dann einfach auch mehr zu tun oder sieht einen öfter auch privat. Aber der Großteil, würde ich sagen, beschränkt sich schon so ein bisschen auf den Fußball. Aber das ist auch. Das ist natürlich auch überall so ein bisschen unterschiedlich.
Mit Bale gehst du Golf spielen.
Hast ja gesehen in dem Video. Also ich fahre hier dieses Auto von ihm. Ne? Ist auch ein Auto, oder?
Ja. Ja, gut. Ja, das ist ja ein Buggy, glaube ich, nennt man das. Du hast gerade, das war jetzt auch ein paar Nachrichten, glaube ich, die an die Adresse geschickt wurden. Du hast da gerade den Josh Kimmich angesprochen. Da haben ja viele vermutet, dass der unseren Podcast gehört hat, nachdem er gegen Dortmund das entscheidende Siegtor per Lupper erzielt hat.
Ja, klar. Also, was heißt vermutet?
Dass, ja, da wurde uns ja vorgeworfen, dass wir das Spiel entschieden haben quasi.
Was heißt vorgeworfen? Da hätte Birki einfach unseren Podcast hören müssen.
Von den Dortmund-Fans.
Ganz einfach. Ja gut, aber ist ja nicht meine Schuld. Dann müssen wir einfach besser zuhören. Beziehungsweise wir haben es ja nicht entschieden. Im Endeffekt hat Opa es entschieden, das Spitzenspiel.
Das ist richtig.
Was willst du machen? Also ich gehe stark davon aus, dass der Jo, und ich werde natürlich fragen, unseren Podcast hört und einfach mal gelobt hat. Also es hat sich auch keiner da über den Namen lustig gemacht. Das ist ja auch so. Kann er mal eine schöne Videomessage an Opa machen und sich bedanken.
Oder sowas, ja. Haben wir noch was?
Wir haben noch eine Frage rausgepickt. Und zwar von der Clara. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, dass es über das GQ-Interview von mir auch die eine oder andere, nein, Diskussion wäre zu viel, aber Nachfrage gab es da jetzt, weil ich glaube, ich habe mich da sehr klar ausgedrückt. Aber ich lese jetzt einfach mal die Frage vor. Also von Clara, schon mal vielen Dank für den Kommentar. Liebes einfach mal Luppenteam, zuerst einmal ein großes Dankeschön für den Podcast. Beide Brüder überzeugen auf jeden Fall durch Sympathie und spannende Themen. Gut, einer. Ich war schon immer Fan von Toni Kroos, da ich den Eindruck bekommen habe, er würde seine Reichweite auch neben dem Platz dafür nutzen, auf wichtige Themen aufmerksam zu machen und sich für diese einzusetzen. Leider bin ich etwas traurig geworden, als ich das Interview mit dem Magazin GQ gelesen habe. Übrigens kann ich nur empfehlen, auch ganz tolle Bilder von mir dabei. Und auf eine Aussage von Toni gestoßen bin, in dem er schwulen Fußballprofis davon abrät, sich während der aktiven Zeit zu outen. Ich würde gern kurz meine Meinung dazu schreiben und mir wünschen, dass Toni und Felix einem solch wichtigen Thema vielleicht ja noch ein paar Sätze im Podcast widmen. Das tun wir hiermit. Man muss zur Vollständigkeit sagen, dass die Clara das noch danach noch sehr ausführlich beschrieben hat und auch ganz vernünftig und gut und plausibel. Wenn ich das jetzt allerdings komplett vorlesen würde, dann würden wir noch eine Stunde hier sitzen. Ich habe mal das, glaube ich, Wichtigste oder den wichtigsten Teil jetzt rausgeholt. Also nicht böse sein, aber ich glaube, das war so die Grundmessage dazu. Also wirklich absolut gut formuliert und danke. Dazu lese ich einmal, damit auch alle im Bilde sind, auch im Bilde, die Zuhörer hier, einmal nur meine Antwort aus dem Interview vor und dann können wir ja ganz kurz darüber sprechen und wie gewünscht ein paar Sätze diesem Thema widmen. Also, Antwort. Mein gesunder Menschenverstand sagt mir natürlich, dass im 21. Jahrhundert es jeder frei ausleben sollte. Ich weiß aber nicht, ob ich jemandem raten würde, sich als Aktiver zu outen. Auf dem Platz wird ja manchmal mit gewissen Wörtern um sich geworfen und bei den Emotionen der Fans im Stadion könnte ich nicht dafür garantieren, dass derjenige nicht doch abgewertet und beschimpft wird. Das sollte nicht der Fall sein und der Profi, der sich outet, hätte auch bestimmt viel Unterstützung von allen Seiten. Ob das aber in einem Stadion voller gegnerischer Fans auch der Fall ist, bezweifle ich. Ob das alles für einen Spieler, der sich outet, eher Vor- oder Nachteil ist, muss man persönlich entscheiden. Aber ein durchgehender Vorteil wäre es, glaube ich, auch heute noch nicht. So, das war meine Antwort. Und deswegen, also da stehe ich auch dazu, weil die einzige Nicht-Überschneidung, weil ich glaube, ich bin komplett auf einer oder fast komplett auf einer, sag ich mal, auf einer Linie oder gleichen Meinung wie die Clara, dass natürlich möglich sein sollte heutzutage, dass derjenige sich outet ohne Probleme. Aber was der einzige Unterschied ist, ist, dass sie ja sagt, dass ich davon abrate, sich zu outen. Aber ich rate ja niemandem was, weil ich einfach nicht, weil ich nicht in der Haut stecke. Also ich kann nur nicht dazu raten oder abraten, weil ich ja auch im Endeffekt nicht mit den Konsequenzen lesen muss. Ich habe es einfach nur eingeschätzt, was ich glaube, was die Reaktion darauf werte. Also ich würde mir wünschen oder total wünschen, dass ich auch sagen könnte, ich glaube zu 100%, wenn sich jemand outet, ist super. Aber ich bin nicht der das jemandem sagen kann und danach gibt es doch Probleme, hat der Toni Kroos halt gesagt, das sollte doch kein Problem sein, man muss sich outen. Da bin ich nicht in der Situation, da kann ich jemandem weder dazu noch dagegen raten. Jeder muss irgendwie für sich abwägen, wie es ihm besser geht dafür. Natürlich, und das ist nochmal ganz klar dahingestellt, sollte es heutzutage, ja, soll man gar nicht drüber nachdenken, ob man es macht. Man sollte es machen können und man sollte es vor allem machen können, ohne jegliche negative Reaktion.
Nein, ich auch. Das garantieren kannst du sowieso nichts. Ich glaube, bei den Themen, die wir auch vorhin hatten, sieht man ja, dass es genug schlimme Gedankengänge innerhalb eines Menschen gibt oder dass es genug schlimme Menschen gibt, oder genug schlechte Menschen gibt, die sowas machen würden, aber die Gruppe derer, die vernünftig ist und die das akzeptiert und auch nicht dagegen geht, die ist ja nun mal viel größer und deswegen bin ich der Meinung, die Zeit ist reif dafür, sich zu outen, aber das ist für mich jetzt leicht gesagt, was in den Jungs vorgeht, was sie für eine Angst haben, dann vielleicht auch müssen, was es dann für Konsequenzen gibt, weil das einfach, ja, keiner weiß so genau. Es ist natürlich eine sowas von schwere Entscheidung, dieses Outing zu machen. Deswegen ist diese Entscheidung halt so brutal schwer. Aber ich von meiner Seite aus sage, die große Akzeptanz ist da und Ich glaube, dass, wie gesagt, wenn, warum nicht jetzt, wenn es jetzt keiner macht, und dann wird es Diskussionen noch in 200 Jahren geben. Und so schwer der Schritt auch ist, also meine Unterstützung hätte das zu 100%.
Meine natürlich auch. Und ich glaube, dass wir heute mit diesen Worten diesen Podcast so beenden können. Und ja, wir hoffen, dass auch bei diesen Themen einfach da eine Akzeptanz zustande kommt, die vielleicht noch nicht vollends da war. Bei allen ernsteren Themen, die wir auch heute angesprochen haben, hoffen wir irgendwie auf Besserung, dass dagegen gearbeitet wird. Und ja, und gerade jetzt auch bei dem letzten Thema natürlich auch, dass es für diejenigen, die, glaube ich, schon aus einem großen Druck und unangenehmen Gefühl irgendwie leben, weil sie sich irgendwas nicht trauen, dass da, ja, dass da es einfach die Möglichkeit gibt, dass sich jeder hier wohlfühlt.
So ist es.
Von meiner Seite aus war es das.
Toni, es war schön, dich wieder zu hören. Jetzt ist Gott sei Dank wieder 2 Wochen Pause. Und in der Zeit, überall, wo es Podcasts gibt, ist diese Folge natürlich zu hören, so wie auch die letzten beiden noch. Und die nächste kommt dann, wie gesagt, in 2 Wochen. Einfach mal luppen. Und deswegen würde ich sagen, wieder mal, besser wird's nicht. Aber ich möchte jetzt dann heute mal jemanden grüßen. In der ersten Folge habe ich es ja schon, in der zweiten habe ich es ausgelassen, aber vielleicht wird das ja so eine kleine Tradition. Ich möchte meinen kleinen Freund Levi grüßen, der weiß Bescheid. Von daher möchte ich diese Folge so beschließen. Hast du was dagegen?
Nein, absolut. Absolut, es sei dir gestattet. Und,
das freut mich.
Ich freue mich auf in 2 Wochen. Ich wünsche dir bis dahin in allen Spielen natürlich toi toi toi, dass ihr...
Ja, ebenfalls.
Dass ihr euch mindestens da haltet, wo ihr seid, dass da nichts mehr anbrennt. Und wie du gesagt hast, wir freuen uns natürlich weiterhin auch über eure Zuschriften. Nochmal lupin@studio-bummens.de und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Ciao.
Einfach mal lupen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle 2 Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.